Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020, gleich dem 19. Orsar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Terroranschlag auf den Nuklearwissenschaftler Dr. Fakhri Zadeh«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Installation neuer Zentrifugen ist im Rahmen der Reduzierung der JCPOA-Verpflichtungen. Ghalibov, europäische Einmischung in iranische Gesetzgebung ist verwunderlich. USA sanktionieren neuen iranischen Botschafter im Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, Installation neuer Zentrifugen ist im Rahmen der Reduzierung der JCPOA-Verpflichtungen. Die iranische Regierung hat unter Hinweis auf die Besorgnisse der europäischen Troika erklärt, dass die Installation von 500 weiteren Zentrifugen im Einklang mit der ausgewogenen Reduzierung der Verpflichtungen aufgrund des einseitigen Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen stehe. Ali Rabi'i, der Sprecher der iranischen Regierung, hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Teheran erklärt, die in Natanz installierten Zentrifugen sind aus der IR-2M-Generation und haben eine Kapazität von 5 bis 6 SU, was etwa 6-mal höher ist als die Anreicherungskapazität der IR-1-Zentrifugen. Iran hat diese Maßnahme im Rahmen der 5 Schritte zur Reduzierung der Verpflichtungen aus dem Atomabkommen ergriffen. Über diese Maßnahmen wurde auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA informiert und die Installation dieser Zentrifugengeneration wurde unter Aufsicht der Agentur durchgeführt. Rabi'i wies darauf hin, dass die Installation neuer Zentrifugen in Natanz gemäß der Vereinbarungen des JCPOA und der darin enthaltenen Rechte für die Vertragsparteien erfolge, wobei darauf hingewiesen wird, dass alle Maßnahmen Irans rückgängig gemacht werden, wenn die anderen Vertragspartner ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA nachkommen. Der iranische Regierungssprecher sagte bezüglich der Äußerungen von Verantwortlichen einiger Länder wie Japan und den Ländern am Persischen Golf über ihre Bereitschaft an den Atomverhandlungen teilzunehmen, dass Iran Japans zunehmende Rolle als befreundetes Land und wichtiger Partner in internationalen Angelegenheiten begrüße, aber die Atomverhandlungen seien aus der Sicht Teherans im Wesentlichen beendet. Rabi'i ergänzte, dass das Atomabkommen kein neu zu verhandelnder Vertrag sei oder dass einem anderes Mitglied hinzugefügt werde und hob hervor, dass keine neuen Verhandlungen stattfinden werden und das einzige verbleibende Problem die Rückkehr aller Vertragspartner zu ihren Verpflichtungen sei. Großbritannien, Deutschland und Frankreich hatten sich am Montag bezüglich der Installation weiterer Zentrifugen in Natanz besorgt geäußert. Ghalibov: Europäische Einmischung in iranische Gesetzgebung ist verwunderlich. Der iranische Parlamentspräsident hat die Äußerungen der europäischen Troika bezüglich des iranischen Gesetzesentwurfs strategischer Aktionsplan zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Rechte der iranischen Nation kritisiert. Mohammad Borel Ghalibov bezeichnete die Forderung der europäischen Troika an die iranische Regierung, diesen Gesetzentwurf nicht zu verabschieden und umzusetzen, als überraschenden und verwunderlichen Schritt. Die drei europäischen Vertragspartner des Atomabkommens hatten am Montag in einer Erklärung ohne Hinweis auf ihre eigene Nichterfüllung der Pflichten aus diesem Abkommen ihre Besorgnis über das Gesetz strategischer Aktionsplan zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Rechte der iranischen Nation zum Ausdruck gebracht und erklärt, wenn es Iran mit der Aufrechterhaltung der Diplomatie ernst sei, dürften sie diese Entscheidung nicht umsetzen. Bei einem Treffen mit Giuseppe Perrone, dem italienischen Botschafter in Teheran, wies Ghalibov auf die Äußerungen der europäischen Troika hin und erinnerte, dass diese Länder Demokratie und rechtliche Verpflichtungen betonten, während sie selbst schwach und inakzeptabel gehandelt hätten. Ghalibov hob hervor, dass Italien den anderen drei Ländern nicht erlauben sollte, im Namen Europas zu sprechen, und fügte hinzu, dass das Gesetz keinen Austritt aus dem Atomabkommen darstelle, sondern auf den Artikeln 36 und 37 dieses Abkommens beruhe, die erlauben, dass, wenn andere Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, man selbst seine Verpflichtungen reduzieren kann. Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlaments erklärte, wenn die anderen Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen, werde auch Iran seinen Verpflichtungen nachkommen, und bemerkte, wie können wir nach dem einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen und der Nichtumsetzung der Verpflichtungen der europäischen Vertragspartner unter solchen Umständen weiter unsere Verpflichtungen umsetzen. Der italienische Botschafter wies bezüglich der Beziehungen zwischen Iran und Italien auf das Schreiben des italienischen Parlamentspräsidenten an seinen iranischen Amtskollegen hin und sagte, Italien ist entschlossen, das Handelsvolumen zwischen Teheran und Rom zu erhöhen. Giuseppe Perrone sagte auch, dass mit der neuen Regierung in den USA eine gute Gelegenheit der Zusammenarbeit für alle Länder im Vergleich zur Vergangenheit gegeben sei. USA sanktionieren neuen iranischen Botschafter im Jemen. Das US-Finanzministerium hat am Dienstag in einer Erklärung ohne Hinweis auf die militärische Unterstützung der von Saudi-Arabien geführten Angreiferkoalition im Jemenkrieg durch Washington Hassan Irdu, den neuen iranischen Botschafter im Jemen, auf seine Sanktionsliste gesetzt. Das US-Finanzministerium hat außerdem einen pakistanischen Staatsbürger und die internationale Al-Mustafa-Universität in Rom in seine Sanktionsliste aufgenommen. Der Iran destabilisiert weiterhin den Jemen, hieß es in der Erklärung des US-Finanzministeriums, während die USA ein wichtiger Unterstützer der von Saudi-Arabien eingeführten Koalition sind, die den Jemen seit März 2015 angreift. Entgegen den Behauptungen und Lügen von US-Verantwortlichen unterstützt die Islamische Republik Iran im Einklang mit ihrer grundsätzlichen Politik zur Lösung der jemenitischen Krise einen vollständigen und umfassenden Waffenstillstand, der die wirtschaftliche und humanitäre Blockade des jemenitischen Volkes aufhebt und eine politische Übereinkunft zwischen allen politischen Gruppen schafft. Einige amerikanische Politiker haben die Regierung von Präsident Donald Trump beschuldigt, die saudische Koalition zu unterstützen und dadurch Partner der Verbrechen gegen die wehrlosen Menschen im Jemen zu sein. Berichte von internationalen und unabhängigen Organisationen zeigen, dass die saudische Koalition mit der direkten Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten ihre Verbrechen am jemenitischen Volk fortsetzt. Vereinigte Arabische Emirate schließen Vertrag für Kauf israelischer Siedlungsprodukte. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen neuen Vertrag für den Kauf von Produkten aus israelischen Siedlungen im Westjordanland unterzeichnet. Die israelische Zeitung Jerusalem Post schreibt am Mittwoch, dass die emiratische Firma Farm Produkte aus den zionistischen Siedlungen im Westjordanland wie Olivenöl, Mehl und Honig in die Vereinigten Arabischen Emirate importieren wird. Zuvor hatte der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, bei einer Konferenz einen globalen Boykott von Produkten gefordert, die in zionistischen Siedlungen im besetzten Westjordanland hergestellt werden. Im vergangenen Februar veröffentlichten die Vereinten Nationen eine schwarze Liste mit 112 Unternehmen, die in den zionistischen Siedlungen im Westjordanland, im Osten von Al-Quds und in den Golanhöhen tätig sind. 94 davon sind zionistische Unternehmen und 18 weitere kommen aus 6 anderen Ländern. Zu den Unternehmen auf der schwarzen Liste gehören Banken, Handyhersteller, Bauunternehmen und weitere Firmen aus verschiedenen Technologiefeldern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad Celsius, Mashhad 2 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump sieht sich nach wie vor als Sieger der Wahl in den Vereinigten Staaten und versucht weiterhin, Wahlbetrug nachzuweisen. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, spricht im Interview mit Sayed Hidayatullah Jorokni über die angebliche organisierte Wahlfälschung in den USA. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview können Sie wie gewohnt auf unserer Website pastoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, aber sind diese Stimmen Fälschungen so erheblich, dass sie eventuell noch das Wahlergebnis ändern könnten?
Ja, das sind sie. Das ist es ja. Das finde ich so vollkommen verrückt. Mir liegen ja genau die Zahlen vor. In Wisconsin ist es ganz knapp und die, wie soll man sagen, dass Trump verloren hat. Und die Betrugsfälle sind erheblich und zigtausende Stimmen über dem Verlust. Also da ist es ganz locker. In Michigan sind die Vorfälle so krass. Und hier geht es um eine hunderttausende Stimmen. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen gerade hier nicht vorliegen. Aber Michigan ist so weit, dass ich dachte, warum fangen die denn in Michigan an zu diskutieren? Und fand das eigentlich nicht klug, weil der Abstand zwischen Biden und Trump so groß ist. Und dann habe ich gehört, um wie viele Stimmen es geht. Hunderttausende und Hunderttausende und wie krass die Vorfälle in Michigan waren. Und habe ich gesagt, ich kann nicht anders. Ich muss das ernsthaft angucken, dass hier tatsächlich so viele Stimmen in seltsamer Weise abgeliefert worden sind, dass man tatsächlich Michigan auch untersuchen muss. Also um es kurz zu machen, wir haben 6 Staaten, die ernsthaft in Bedrängnis sind. In 2 Staaten, Georgia und Nevada, hat man jetzt einfach nachgezählt. Das geht so nicht. Ja? Man kann nicht einfach nachzählen, das, was da an Papier ist, ohne die Prüfung. Wenn man nämlich die Umschläge vernichtet hat, dann ist das alles nicht mehr nachprüfbar. Und wenn dann diese komischen, wie soll man sagen, diese hervorragende Papierqualität oder wie soll ich sagen, diese Stimme in einem jungfräulichen Zustand da auf dem Tisch liegt und man weiß als praktisch begabter Mensch, die war nie bei einem Wähler, die war nie von dem beim Frühstück in einen Umschlag gestopft worden, die ist nie mit der Post befördert worden und dann richtig abgeliefert und da ausgepackt, das kann alles so nicht stimmen, ja. Das sind solche Zahlen, dann musste man eben auch Michigan mitnehmen. Pennsylvania ist ein Drecksloch, wenn man das mal so locker formulieren darf, der Korruption. Das nehme ich sofort an, weil das, was wir aus Pennsylvania hören, einfach jeder Beschreibung spottet. Und dann Georgia hätte von Trump gewonnen werden müssen und die haben eben die Auszählung gemacht und haben nicht geprüft. Sie haben einfach den gleichen, Entschuldigung, Müll, den sie hatten, nämlich irgendwelche unverifizierbaren Papierchen, nochmal gezählt. Dass da nichts rauskam, wussten die Demokraten, die das befürwortet haben, und wussten auch die Republikaner, deswegen haben sie gleich protestiert. Also dieses Nachzählen ohne Prüfen ist ein Witz und das ist nur eine Show. Und aus meiner politischen Erfahrung heraus kann ich Ihnen nur sagen, wenn mein politischer Gegner statt auf ernsthafte Prüfung auf Show setzt, ist meine einzig mögliche Interpretation, der Kerl will lügen und betrügen. Sonst würde er doch hingehen und würde sagen, jawohl, ihr habt recht, wir müssen jetzt mal nachzählen und wir wollen dabei genau prüfen, welche Papiere sind in Ordnung und können wir nachweisen und welche nicht. Und wenn wir feststellen, dass da solche Unregelmäßigkeiten sind und die Republikaner durften nicht prüfen, dann müssen wir die Stimmen aus dem Rennen nehmen. Ja? Es gibt die Möglichkeit einer Neuwahl wie in Deutschland, gibt es hier nicht in den USA. Da gibt es andere Möglichkeiten. Darüber können wir uns ja gleich vielleicht noch unterhalten.
Herr Häusel, Sie sprachen im Laufe Ihrer Ausführungen von Verfassungskrise. Was meinen Sie damit?
Die Verfassungskrise besteht darin, dass die Verantwortlichen für die Wahlen in den 6 hoch umstrittenen Staaten mit diesen ernsthaften Vorfällen und der Bereitschaft von ernsthaften, vertrauenswürdigen Leuten eben, dass da nicht zugehört wird, dass die Gerichte sich damit nicht befassen. Und wenn sie sich damit befassen, dann tun sie das oberflächlich, wie in Nevada das passiert sein soll, in einer Schnellentscheidung. So geht das nicht. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, weil ja in den USA das Recht sagt, dass eben die Bevölkerung abstimmt. Und dann wird ja nicht der Präsident direkt gewählt und das ist dann eben der oder der, sondern es werden die sogenannten Wahlmänner, die Electors auf Englisch, die werden gewählt. Und in dieser Gelegenheit muss man sich eben klar darüber sein, dass natürlich, es eine Möglichkeit gibt, wenn jetzt da Krach passiert in den USA, das irgendwie zu reparieren. Und da gibt es in den 6 Staaten, die da zur Rede stehen, und Trump braucht bloß 3 oder 4 davon, um die Wahl zu gewinnen, dass man da eben dann sagt, okay, verfassungsmäßig gibt es da die Möglichkeit, dass also das Länderparlament oder der Gouverneur oder andere, dann bestimmen, wie es weitergehen soll. Und wem die Wahlmänner zuzurechnen sind, die nehmen diese Autorität an sich. Und die müssen dann natürlich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in dem Staat entscheiden. Und wenn also jetzt über die Wählerstimmen nach den Mehrheitsverhältnissen entschieden würde, wem fallen nun die Wahlmännerstimmen dieses Staates zu, dann würde Trump Präsident, weil er in der Mehrheit der umstrittenen Staaten ganz eindeutig dann der Begünstigte wäre, weil seine Wahlmänner zum Zuge kämen. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es eben noch aus dem 14. Amendment zur Verfassung, aus der 14. Verfassungsergänzung die Möglichkeit, dass nach der Anzahl der US-Bundesstaaten entschieden wird. Und hier hat Trump einen Staat mehr als Joe Biden. Und dann würde er auch aus diesem Grunde Präsident. Und ich sage vielleicht noch mal eine Sache, die statistisch, da gibt es inzwischen ganz interessante Erkenntnisse. Klar ist, Donald Trump hat bei dieser Wahl 11 Millionen Stimmen mehr bekommen als bei der Wahl 2016. Und da wird daran erinnert, dass eben Präsident Obama sehr komfortabel wiedergewählt worden ist, 2012 für seine zweite Amtszeit, mit 3,5 Millionen Stimmen weniger, als er 2008 bekommen hatte. Und das sind so Dinge, auch der gestiegene Stimmenanteil Trumps bei den Schwarzen und bei den Hispanics, bei den spanischstämmigen Bürgern, was mich sehr erstaunt, dass er da tatsächlich gewonnen hat, bei den Schwarzen, ja, 50% mehr als 2016. Trump, unglaublich. Und wir erinnern uns an diese Geschichte mit Black Lives Matter. Ja? Das Leben von Schwarzen ist wichtig. Eine Kampagne, die hauptsächlich von Demokraten gemacht worden ist und ganz offensichtlich um Trump zu beschädigen und hat gar nichts gebracht, weil die Schwarzen doch für Trump gestimmt haben. Also diese Dinge zeigen, da ist etwas in den USA passiert. Es ist praktisch kaum denkbar, dass Trump diese Wahl nicht wirklich in der Nacht, wie er dann später gesagt hat, gewonnen hat. Und in dieser Nacht ist eben das Entscheidende passiert in diesen 6 wichtigen Staaten, dass das umgedreht wurde. Und Giuliani sagt dazu, haben Sie vielleicht deswegen dem Joe Biden gesagt, pass auf, mach gar nicht so viele Wahlkampfauftritte, der ist eben dafür bekannt, dass er sich gern verschwatzt und den Faden verliert in der Rede und Unsinn redet, das passiert. Leider Gottes, der ist eben schon älter und fällt aus der Rolle. Und man hat auch von der demokratischen Seite zum Beispiel über den Fernsehdebatten mit Trump gesagt, toll, er hat sich kaum versprochen und er hat sich gar nicht verhaspelt. Also das, dafür ist er in den USA bekannt. Dass man eigentlich gar nicht wollte, dass er da so viel auftritt, weil man ihm gesagt hat, wir haben die Wahl in der Tasche. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und könnte es daran liegen, dass man tatsächlich wusste, dass man ja diesen Plan hat, sollte Trump zu gut dastehen, dass man das umdrehen kann? Und das Schlimmste ist eben natürlich die Möglichkeit der Briefwahl. Da ist man sich in den USA überall in den Gerichten, in der Öffentlichkeit, in der politischen Beurteilung sicher. Briefwahlstimmen sind extrem anfällig für Fälschung, weil eben der Mann nicht da ist und man kann ihn prüfen und man nimmt eine Stimme, man streicht ihn aus der Liste und Schluss. Bei der Briefwahl kann eben alles Mögliche passieren. Man kann, während der gar nicht da ist, ganz schnell 5-mal so ein Ding in die Zählmaschine stopfen, und dass, wenn einer da ist und stimmt, dann geht das eben nicht. Da sind alle dabei, alle gucken zu, man stopft das in die Maschine und weg ist die Stimme. Dann ist gezählt und gut ist. Das sind so Dinge, die sind eben bei Briefwahlen schwierig. Und die Briefwahl hat eben jetzt für 2,5 Millionen Stimmen gesorgt, diese Briefwahl bei dieser Präsidentschaftswahl. Und normal ist 500.000. Und da sagt Giuliani mit Recht, mit 500.000 kann man ein bisschen fälschen, keine Frage, das wird sicher auch gemacht, völlig normal. Aber mit 2,5 Millionen kann man eine Wahl gestalten. Da kann man auch ein Ergebnis umdrehen. Aussieht. Und das ist eben das Problem hier. Dann haben wir diese ganzen Fälle von Mehrfachabstimmungen, von Briefwahlunterlagen, die den Bürgern sozusagen zu den Ohren wieder rauskommen, so viele sind es, ja, die dann rumschwirren und findet man in Müllkästen und schwimmen die Bäche runter, wie Trump das erzählt hat, ja, in diesen Fernsehdebatten schon Wochen vor der Wahl. Also hier, wie soll man sagen, haben wir eine ganz, ganz schwierige Situation. Wir haben die verfassungsmäßigen Möglichkeiten. Aber mein Gefühl ist, das System, die wahren Machthaber in den USA haben sich gegen Trump entschieden und für einen gewaltigen Krach, gerne auch gewaltsam. Sie wollen die USA auseinanderschrauben. Und hier ist eine Möglichkeit.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt.
Wir setzen das Thema Nubuwwat fort und beginnen mit einem Wort von Imam Reza, Friede sei mit ihm, über die Berufung von Propheten. Imam Reza, Friede sei mit ihm, hat gesagt, es bleibt nichts anderes übrig, als dass es einen Gesandten seitens Gott zwischen ihm und den Menschen gibt, damit er die Gebote und Verbote den Menschen mitteilt und sie über das informiert, was mit ihrer Existenz verbunden ist, vom Erwerb von Vorteilen und von der Abwehr von Schäden. Denn der Mensch ist nicht so erschaffen, dass er in der Lage wäre, über alle seine Bedürfnisse Bescheid zu wissen. Imam Reza betrachtet also die Gegenwart von Propheten unter den Menschen deshalb als notwendig, weil der Mensch aufgrund seiner Grenzen von sich aus nicht alle seine Bedürfnisse und Erfordernisse kennt, so dass er sie erfüllen würde. Aus der Sicht des Imams gehört es zwingend zum Leben, dass der Mensch weiß, was ein Gewinn für ihn ist und was ihm schadet. Aber der Mensch wird sich von selber und alleine nicht bewusst, was alles wirklich zu seinem Vorteil und zu seinem Schaden ist. Er ist nicht fähig dazu. Daher sind die Propheten ausgesandt worden, um ihn über das, was ihm zum Wohle gereicht, in Kenntnis zu versetzen. Wer das Tauhid-Prinzip akzeptiert hat, nämlich den Glauben an die Einheit Gottes und die Welt als Schöpfung sieht, die aus dem Willen des einen Gottes hervorgegangen ist, der kann nicht mehr die Offenbarungen leugnen. Denn wer die Offenbarungen leugnet, der leugnet auch den Sinn der Schöpfung, während doch jede Erscheinung in der Daseinsordnung, die Gott erschaffen hat, auf das Ziel zustrebt, sich vollständig zu entfalten. Die vollständige Entwicklung ist auch das Ziel des Menschen. Mit seiner Offenbarung lässt Gott, der Schöpfer allen Seins, den Menschen die Gesetze wissen, die seinen Fähigkeiten und seinen wahren Bedürfnissen gerecht werden, damit er sich vervollkommnen kann. Der bekannte iranische Arzt und Philosoph Abu Ali Sina Avicenna hat in seinem Buch Schafa wie folgt über den Sinn der Aussendung der Propheten gesagt: Die Aussendung von Propheten ist für den Fortbestand des Menschengeschlechtes und zur Erreichung von Idealen durch ihn notwendiger als das Wachsen der Wimperhaare und Augenbrauen und die Innenwölbung des Fußes und weitere nützliche Dinge es sind. Daher kann es unmöglich angehen, dass Gott in seiner Huld diese nützlichen Dinge für notwendig über die Aussendung von Propheten, welche doch die Basis für das menschliche Leben bieten, nicht für notwendig betrachtet hat. Wir sagten, dass das Ziel der Erschaffung des Menschen darin besteht, dass er aus freiwilligen Stücken Taten vollbringt, die ihn auf dem Weg zur Vervollkommnung fördern. Mit anderen Worten, der Mensch wurde erschaffen, damit er durch seinen Gehorsam gegenüber Gott, dem Allmächtigen und sein Gottdienen, stufenweise dem idealen Menschen näher kommt. Dieses Ziel wird aber nur Wirklichkeit, wenn der Mensch es selber will. Der Mensch kann sich frei entscheiden, ob er den Weg der Vervollkommnung gehen will oder sich davon abwendet. Also liegen im Laufe des Lebens immer zwei Wege vor ihm. Der eine führt automatisch ins Unglück und der andere zu einem guten Ausgang. Da der Mensch dauernd zwischen diesen beiden Wegen wählen muss, braucht er geeignetes Wissen über alle Dinge. Er kann nur dann bewusst und frei seinen Weg wählen, wenn er sowohl sein Ziel als auch den Weg kennt, der ihn an dieses Ziel gelangen lässt. Der Mensch muss folglich die Möglichkeit haben, an das erforderliche Wissen zu gelangen. Die Weisheit Gottes impliziert eine diesbezügliche Vorsehung. Übliche Kenntnisse werden durch das Zusammenwirken von Vernunft und Sinneserfahrung gewonnen. Sie spielen zwar eine wichtige Rolle bei der Erwiderung der Bedürfnisse im Leben, reichen aber nicht aus, um zu erkennen, welcher Weg zu wahrem Glück auf allen Ebenen, der persönlichen und gesellschaftlichen, der materiellen und der immateriellen führt. Denn der Mensch vermag einige Wahrheiten der Welt nicht wahrzunehmen. Also muss es neben Vernunft und Sinneserfahrung ein drittes Mittel geben, um festzustellen, welches der Weg allseitiger Vervollkommnung ist. Und dieses dritte Mittel ist die göttliche Offenbarung, die den Menschen über die Propheten vermittelt und zur Verfügung gestellt wurde. Imam Musa Kasim, Friede sei mit ihm, hat gesagt, Gott hat den Menschen zwei Beweise gegeben, den äußeren und den inneren Beweis. Der äußere Beweis sind seine Gesandten und Propheten, und der innere Beweis ist der Verstand. Die wichtigste Aufgabe der Propheten besteht darin, die Herrschaft der göttlichen Gesetzesordnung unter den Menschen anzustreben. Diese Gesetzesordnung ist die gerechteste von allen, weil in ihr die Herrschaft des Menschen über andere Menschen abgelehnt wird. Die Glaubhaftigkeit und der Einfluss der Propheten gehen darauf zurück, dass sie Überbringer der Botschaft Gottes sind. Wenn Gott der Gesetzgeber ist, dann ist das Gesetz makellos. Denn Gott ist der Schöpfer der Welt und ihrer Bewohner und ist daher vollständig über die Menschen und alle ihre Bedürfnisse im Bilde. Es leuchtet ein, dass der Gesetzgeber Beginn und Ausgang des Menschen und sein Wesen bis ins Detail kennen muss, um für alle Bereiche den richtigen Lebensweg aufzuzeigen und für Milliarden von Menschen mit ihren äußerlichen und seelischen Unterschieden das ideale Lebenskonzept vorzulegen. Eine einzelne Person oder eine Gruppe von Menschen und selbst tausende Expertenteams werden nicht in der Lage sein, so präzise Gesetze aufzustellen, dass deren Durchführung das persönliche und gesellschaftliche, das materielle und immaterielle, das diesseitige und jenseitige Wohl gewährleistet, und zwar für alle Menschen. An den Veränderungen in der von Menschen geschaffenen Gesetze im Verlaufe der Geschichte und dem Scheitern von Ideologien, die das Glück des Menschen versprachen, zeichnet sich ab, dass das menschliche Wissen nicht ausreicht, um der menschlichen Gesellschaft die Richtung zur Erreichung von allseitigem Wohl und Glück zu weisen. Der beste Beweis für diese Unzulänglichkeit sind die Eingeständnisse der Vertreter dieser Ideologien und die Kritiken, die von sachkundiger Seite an ihren philosophischen und gedanklichen Grundlagen erfolgten. Ein anschauliches Beispiel ist der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme und die Krise des Kapitalismus in der westlichen Welt. Ohnehin haben diese Ideologien lediglich für das diesseitige Leben des Menschen ein angeblich glücksbringendes Konzept gepriesen, während sie sein Wohl im Jenseits und seine spirituelle Vervollkommnung außer Acht gelassen haben. Sie haben den Menschen auf die Grenzen des Weltlichen und die Wünsche seines Egos reduziert. Da der Mensch zwei Seiten hat, betrifft das Gesetz zu seiner Vervollkommnung, welches laut der Lehre der Propheten gilt, ebenso zwei Seiten, nämlich seine materielle und seine immaterielle. Körper und Seele des Menschen sind ja nicht voneinander zu trennen, und daher werden in der Schule der göttlichen Offenbarung sowohl die stofflichen als auch die spirituellen Bedürfnisse beachtet. Die Propheten Gottes sind wie Ärzte. Ein Arzt richtet sich danach, was sein Patient benötigt, und nicht danach, was sein Patient sich wünscht. Möglicherweise möchte der Patient etwas, was ihm schadet, aber der Arzt achtet darauf, was er braucht, um gesund zu werden. In einem Staat, in dem Gott an der Spitze steht, ist keiner berechtigt, die Menschen zu beherrschen und ein Recht zu verletzen. Gott ist der Alleinherrscher in diesem Staat. Das heißt, nur das Gesetz und die Offenbarung Gottes, welche das Konzept zur Vervollkommnung des Menschen bilden, herrschen über die Gesellschaft und alle sind vor dem Gesetz Gottes gleichgestellt. Keiner ist berechtigt, seine persönlichen Neigungen und Wünsche anderen aufzuzwingen, selbst wenn er am meisten Machtbefugnisse besitzt. Nur in dem Regierungssystem der Propheten wird die Vorherrschaft von Menschen über andere Menschen wirklich vollständig abgelehnt. Der Prophet des Islams hat in seinem Schreiben an den Bischof und die Christen von Nejran im Süden der arabischen Halbinsel auf folgende Weise den Grund für die Aussendung von Propheten angedeutet. Ich rufe euch auf, anstatt Menschen zu dienen, Gott zu dienen, und lade euch statt der Schirmherrschaft von Menschen zur Schirmherrschaft Gottes ein. Ein wichtiger Aspekt der Herrschaft der Gesetze Gottes sind die starken Garanten für die Durchführung dieser Gesetze. Denn die Durchführung der Gesetze Gottes entspringt dem Glauben der Menschen an Gott. Je stärker dieser Glaube ist, desto stärker wird der Garant für die Durchführung der Gesetze Gottes sein. Denn ein gläubiger Mensch wird in jeder Situation sich verpflichtet fühlen, die Gesetze Gottes einzuhalten. Daher ist der Glaube an die Lehre der Propheten der Garant für Wohl und Glück des Menschen und der Gesellschaft.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Terroranschlag auf den Nuklearwissenschaftler Dr. Fakhrizadeh. Guten Empfang.
Es war am Nachmittag des 27. November 2020, einem Freitag nach 14 Uhr, als in Absart, einem Ort nahe bei Damavand, unweit von Teheran, eine laute Explosion und danach aufeinanderfolgende Gewehrsalven zu hören waren. Ziel des Attentates, das gerade vonstatten ging, war das Fahrzeug, in dem Dr. Mohsen Fakhrizadeh, der Leiter des Institutes für Forschung und Innovation des iranischen Verteidigungsministeriums, saß. Dieser verdienstvolle iranische Wissenschaftler wurde von 4 Kugeln getroffen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Ärzteteam bemühte sich darum, ihn am Leben zu erhalten, doch leider vergeblich. Und so fand Dr. Mohsen Fakhrizadeh, der bei den eingeschworenen Feinden besser bekannt war als unter seinen Landsleuten, den Märtyrertod. Mohsen Fakhrizadeh, geboren 1957, ist ein iranischer Wissenschaftler gewesen, der einen entscheidenden Beitrag zum Raketenbau seines Landes geleistet hat. Sein Name und der Name von 4 weiteren Iranern standen auf der Liste der 500 einflussreichsten Persönlichkeiten international, die von der US-Zeitschrift Foreign Policy herausgegeben wurde. Fakhrizadeh hat, ohne Aufsehen zu erregen, eine sehr wichtige Rolle bei der wissenschaftlichen Entwicklung des Landes und den Infrastrukturen der Technik gespielt. Erst nach seinem Märtyrertod kam an die Öffentlichkeit, dass er und sein Team sehr wichtige Projekte fertiggestellt haben. Das Projekt des ersten iranischen Corona-Testkits ist zum Beispiel von der ihm unterstellten Behörde unter seiner direkten Aufsicht zu Beginn des iranischen Jahres entwickelt worden. Am 24. März 2007 wurde er als leitender Wissenschaftler des iranischen Verteidigungsministeriums und Direktor des Physikalischen Forschungszentrums auf die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates gegen iranischen Personen und Institutionen gestellt. Die Amerikaner haben ihn als Geheimnistruhe des iranischen Nuklearprogrammes bezeichnet, weil er im Hintergrund eine einflussreiche Rolle bei der Festlegung der Standpunkte der Iraner während der Nuklearverhandlungen gespielt hat. Die Internationale Atomenergieorganisation war der Ansicht, man könne sich nicht über den Umfang des Nuklearwissens, den Iran erreicht hat, äußern, solange man kein Direktgespräch mit Fakhrizadeh geführt habe. Auch hat die zionistische Zeitung Jerusalem Post vor einigen Jahren in einem Bericht geschrieben, die Inspekteure der Internationalen Atomenergieorganisation hätten die Identität von Fakhrizadeh aufgedeckt und Anfang 2018 gaben die Quellen des zionistischen Regimes bekannt, sein Geheimdienst, der Mossad, habe versucht, einen Anschlag auf einen iranischen Nuklearwissenschaftler zu verüben, doch wäre die Terroroperation misslungen. Und schließlich haben diese Woche die Medien des zionistischen Regimes erklärt, Netanyahu habe durchblicken lassen, dass dieses Regime an dem Attentat auf Mohsen Fakhrizadeh, dem iranischen Nuklearwissenschaftler, beteiligt war. Er sagte, diese Woche haben wir etwas erreicht, worüber wir nicht sprechen können, aber für die Region hat eine Periode voller Spannungen begonnen. Es sei vermerkt, dass Fakhrizadeh der einzige Wissenschaftler ist, den Netanyahu in einem Programm namentlich erwähnt hat. Terrorakte sind Gewalttaten, denen politische oder ideologische Ziele zugrunde liegen. Die Islamische Republik Iran hat seit dem Sieg ihrer Revolution bereits mehr als 17.000 Opfer von Terrorakten zu verzeichnen. Dies ist ein lebendiges Dokument für das, was sich hinter den brutalen Aktivitäten sogenannter Verfechter der Menschenrechte verbirgt. In den 40 Jahren nach dem Revolutionssieg ist die Islamische Republik genau genommen das weltweit größte Opfer von Terrorismus geworden. Die Terroranschläge auf iranische Nuklearwissenschaftler ist eine neue Art von Terrorismus der Hegemonieordnung. Der erste dieser Anschläge war das Attentat auf Dr. Massoud Ali Mohammadi, ein bekannter iranischer Physiker. Der Anschlag wurde von Majid Jamal Fashi im Auftrag des israelischen Spionagedienstes Mossad verübt, und zwar im Januar 2010 vor dem Haus von Dr. Mohammadi in der Qeytariye-Straße in Teheran. Ende November des gleichen Jahres folgte der Terroranschlag auf Dr. Majid Shahriari und Feridun Abbas Sidavani, während Dariush Rezainejad Ende Juli 2011 Opfer eines Terroranschlages wurde und Mustafa Ahmadi Roshan Anfang Januar des darauffolgenden Jahres 2012 bei einem Attentat ums Leben kam. Und nun wurde mit dem blutigen Anschlag auf Mohsen Fakhrizadeh die Serie der scheußlichen Verbrechen angeblicher Verfechter der Menschenrechte fortgesetzt. Eines der Ziele, die mit dem Terroranschlag auf den bedeutenden iranischen Wissenschaftler Fakhrizadeh verfolgt wurde, ist zweifelsohne der Versuch, die Weiterentwicklung der Wissenschaft in Iran zu verhindern. Aber dieses düstere Ziel wird mit Sicherheit nicht erreicht werden. Denn Wissen lässt sich nicht auslöschen. Und die genannten Wissenschaftler haben jahrelang ihr Wissen an ihre Schüler weitergegeben und verbreitet. Nach dem Terroranschlag auf Märtyrer Fakhrizadeh wurde allen erneut klar, dass die Islamische Republik Iran mit ihren Bemühungen fest entschlossen ist, die Gipfel des Fortschrittes zu erreichen. Auch der vorherige Märtyrertod mehrerer Nuklearwissenschaftler konnte nicht den Erfolgszug der iranischen Wissenschaft stoppen. General Bareri, der Leiter des Generalstabes der bewaffneten Kräfte, hat daher in einer seiner Botschaften geschrieben: Der Terroranschlag auf diesen fähigen und würdigen Leiter ist zwar bitter und ein schwerer Schlag für das Verteidigungssystem des Landes gewesen, aber der blinde Feind soll wissen, dass es niemals zum Stillstand auf dem Weg, den Märtyrer wie Fakhrizadeh begonnen haben, kommen wird. In den letzten Jahren verzeichnet der Iran einen weiteren Aufstieg auf dem Gebiet der Nukleartechnologie, so dass das Land sich der geringen Schar von Staaten, die im Besitz von Nuklearwissen sind, anschließen konnte. Die iranischen Wissenschaftler haben bewiesen, dass sie dank ihrer Intelligenz viel in der Wissenschaft und Technologie erreichen können, und es ist ihnen gelungen, Nuklearwissen für ihr Land und für ihre Landsleute bodenständig zu machen. Dabei sind sie bereit, den Transfer ihres Nuklearwissens für friedfertige Zwecke an allen unabhängigen Staaten auf der Welt zu ermöglichen. Bei den Errungenschaften des islamischen Irans im atomaren Bereich handelt es sich unter anderem um Atomreaktoren zur Erzeugung von Strom, die Produktion von nuklearem Brennstoff, Gamma-Strahlung, Urananreicherung, Atomkraftwerke und Forschungskraftwerke, der Bau von modernen Zentrifugen und Fortschritte bei der Schädlingsbekämpfung sowie die Anwendung von Nuklearwissen im medizinischen Bereich, wie die Herstellung von Radiomedikamenten und die Anwendung Radionukliden und weiteren Anwendungsbereiche der Nukleartechnologie in der Landwirtschaft und Medizin. Diese Errungenschaften sind alle den iranischen Elitekräften, der Ausdauer und dem Widerstand der iranischen Nation und den entschiedenen Weisungen des Revolutionsoberhauptes zu verdanken. Die verschiedenen Sanktionen, die ausländische Mächte kaltherzig dem iranischen Volk auferlegt haben, konnten diese Fortschritte nicht verhindern, und der Iran wird seine Anstrengungen unbeirrt fortsetzen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat in seiner Botschaft anlässlich des Märtyrertodes von Dr. Fakhrizadeh betont: Alle relevanten Verantwortlichen müssen zwei wichtige Dinge ernsthaft auf die Tagesordnung setzen. Erstens die Verfolgung dieses Verbrechens und die konsequente Bestrafung der Täter und der Drahtzieher, und zweitens die Weiterführung der wissenschaftlichen und technologischen Anstrengungen dieses Märtyrers in allen Abteilungen, in denen er beschäftigt gewesen ist. Das zionistische Regime und seine Unterstützer, insbesondere die US-Administration, denken, sie könnten den Entwicklungsprozess in der Islamischen Republik Iran stoppen, indem sie das Land seiner Wissenschaftler und Elitekräfte berauben. James Risen, der bekannte amerikanische Zeitungsreporter, hat gesagt, dass der amerikanische Geheimdienst CIA und der israelische Spionageagentur Mossad in gemeinsamer Kooperation eine Reihe von Sabotageakten gegen den Fortschritt Irans auf dem Gebiet der Nuklearwissenschaften geplant haben. Auf Vorschlag der amerikanischen Spionageexperten stellte die US-Administration die Ausschaltung von Wissenschaftlern der Islamischen Republik auf die Tagesordnung. Reva Bella, eine bekannte Analytikerin der Stratfor Company, einem Privatunternehmen für Sicherheitsangelegenheiten in den USA, welches dem Weißen Haus nahesteht, hat erklärt: Unsere Strategie lautet, die wichtigen wissenschaftlichen Figuren Irans zu beseitigen. Die USA und das zionistische Regime sowie die Unterstützer dieser beiden haben immer versucht, das Nuklearwissen Irans als eine ernste Gefahr für die globale Sicherheit darzustellen. In Wahrheit ist es aber so, dass sie in der Islamischen Republik Iran ein Haupthindernis auf dem Weg zu ihren Interessen und ihren expansionistischen Plänen im Mittleren Osten und im Persischen Golf sehen. Daher versuchen sie, diese Bastion des Widerstandes aus dem Weg zu räumen, falls dies möglich ist. In diesem Zusammenhang hat der Senator Chris Murphy von der Demokratischen Partei und US-Senator folgendes Tweet veröffentlicht. Sollte das Hauptziel der Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh darin bestanden haben, die erneute Aufnahme des Nuklearvertrages mit Iran zu erschweren, so werden die USA, Israel und die Welt nach diesem Mord nicht sicherer sein.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.